willkommen zu einer neuen Folge von How to Fly. Wer meinen Instagram-Account verfolgt, der hat meine heutige Gesprächspartnerin schon kennengelernt. Ich habe mich mit Helene Eder vom Podcast Zwischenton getroffen und wir haben uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählt. Ihre hört ihr jetzt hier. Helene liebt Pläne. Von klein auf wusste sie schon ganz genau, wo ihr Leben hinführen sollte. Dass sich das Leben aber nicht an Pläne hält, dass sich von einem Tag auf den anderen, nein, eigentlich von einem Moment auf den anderen, alles ändern kann, das musste sie schon im Alter von 16 Jahren lernen. Helene erkrankt an MECFS und plötzlich steht ihr Leben still. Sie erzählt mir, wie es für sie war, diese Diagnose zu bekommen. Zu realisieren, dass niemand weiß, wie ihre Zukunft aussehen wird. Es ist ein sehr berührendes Gespräch über Veränderung und Loslassen und über das Zurückkommen zu dem, was am Ende wirklich zählt, der einzelne Moment. MECFS ist eine schwerwiegende Erkrankung, die bis heute noch unzureichend erforscht ist. Viele Betroffene leben jahrelang ohne eine konkrete Diagnose und in zahlreichen Fällen bleibt die Krankheit sogar völlig unerkannt. Gleichzeitig fehlt es nach wie vor an angemessener medizinischer Versorgung. Aktuell gibt es eine Online-Petition, die konkrete Mindestanforderungen für eine bessere Versorgung der Betroffenen sowie verstärkte Forschung fordert. Wenn ihr dieses wichtige Anliegen unterstützen möchtet, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch aber einmal viel Vergnügen beim Zuhören. Und wenn euch die Folge gefällt, teilt sie gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und abonniert ihn, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst.
Hallo Helene, zuerst mal danke für die Einladung. Wir sind hier gemeinsam bei dir zu Hause. Du lebst hier sehr idyllisch auf einem Biobauernhof, den deine Eltern führen. Und ja, wir sitzen hier genau dort, wo du normalerweise deinen Podcast Zwischenton aufnimmst, für den du vor kurzem auch den diesjährigen Ö3 Newcomer Award bekommen hast. Herzliche Gratulation nochmal dazu.
Danke, freut mich sehr. Danke für die nette Begrüßung. Freut mich, dass du da bist und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, Helene, du bist vor 2 Jahren, du warst glaube ich 16 Jahre alt, an MECFS erkrankt, einer chronischen Erschöpfungserkrankung, ausgelöst bei dir durch das pfeifersche Drüsenfieber, das du davor hattest. Wie war der Moment für dich, als du realisiert hast, ich bin ernsthaft krank und das ist jetzt für länger?
Ja, kleine schwierige Frage. Es war damals Mitte März, wie ich von der Schule heimgefahren bin und ich habe mit einer normalen Grippe gerechnet. Und wir waren damals auch in der Prüfungsphase und bin immer voll gern in die Schule gegangen und wollte dann auch nicht zu viel verpassen, wollte die Tests mitschreiben. Und bin dann noch 1,5 Wochen, wie es eigentlich ein bisschen besser geworden ist und ich nur mal so halb, also 4 Wochen habe ich keins mehr gehabt, nur mal so ein bisschen Schnupfen und Häusle. Bin ich in den Trick gefahren, weil ich wollte ja die Tests nicht verpassen. Werde ich jetzt rückblickend nimmer machen. Ich bin dann 2 Tage, glaube ich, in Klosterneuburg in der Schule gewesen und danach wieder heimgefahren. Und dann war Ostern und da bin ich schon gar nicht mehr aufgegangen und war nur im Bett. Und ich habe das lange nicht realisiert, wie es mir die ersten 2 Monate so schlecht gegangen ist, dass ich nur im Bett war. Ich habe nur geschlafen, nur abgedunkelter Raum, keine Stimmen ausgehauen. Also ich war so fertig, dass ich gar nicht mehr Dingerkinder habe und gar nicht gecheckt habe, dass das jetzt eigentlich so lang war und ja, mir nur wenig Gedanken gemacht habe eigentlich.
Das heißt, da wusstest du auch noch gar nicht, was du hattest oder hattest du eine Idee oder wie haben deine Eltern da auch reagiert, weil du warst ja offensichtlich schwer krank?
Es war schon quasi, also in die Sommer-, Osterferien dann, ist eben im Blut bei mir das pfeifersche Drüsenfieber, also EBV, erkannt worden, dass ich das gehabt habe. Und da wird ja gesagt, das zirkt sie. Und ja, das kann sie wirklich einfach nur in dieser Krankheit wirklich ein bisschen, ein paar Wochen ziehen. Darum hat ich ja gesagt, okay, das ist normal bei EBV. Vor allem, eigentlich hast du das, wenn du ein Kind bist, so, ich glaube, bis zum 4. Lebensjahr. Und da sind das 2 Tage Schnupfen und du checkst es. Also, oder die Kinder sind noch nicht wirklich krank und haben dann noch die anderen Körper und das war's. Desto öder du wirst, desto schwerer ist der Verlauf. Darum hat jeder geglaubt, okay, das ist EBV und braucht halt ein Nächtel.
Verstehe. Und wann wurde dann MSCFS diagnostiziert? Wie seid ihr dann drauf gekommen?
Ganz lustig. Wir haben einen Wein angepflanzt und meine Oma hat draußen bei uns quasi beim Weingarten dort die Blumen gespritzt. Und da sind zwei Spaziergänger vorbeigekommen und die haben voll geredet, was wir da gepflanzt haben. Und Oma hat gesagt, na, ein Wein, und den hat Helene gerade gepflanzt, aber die ist eh gerade so grau. Und ich habe mir so gedacht, Oma, du musst das nicht jeden anzünden. Aber in dem Fall war es gut, weil das war ein Trockweiner. Und die Frau Doktor hat eine eigene Praxis in Linz gehabt, wo einmal im Monat meine Hauptärztin dort quasi zu Besuch ist und die eben auf MCFS spezialisiert ist und Long-Covid quasi. Mhm. Und da hat die Doktor, was quasi vorbeigegangen ist, hat da gleich gesagt, das horcht sich noch was anderem an.
Aha.
Und so bin ich eigentlich nach 2 Monaten Krankheit gleich zu den Spezialisten gekommen. Es war ein komplettes Klick, weil ich war jetzt auch wieder auf Reha und was ich da von anderen Miterkrankten erfahren habe, es sind jahrelang an Ärztemarathon, bis dass du irgendwo anwarten hast. Und ich habe das noch drei Monate gehabt und habe da voll das Glück gehabt eigentlich.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, weil ich habe das auch, ich habe dann ein bisschen eben nachgelesen, auch im Internet über die Krankheit und habe da auch gelesen, dass es einfach ein, und auch gehört, dass das ein Riesenthema ist, so viele Fehldiagnosen stattfinden und dass Menschen oft jahrelang mit der Krankheit herumlaufen, bevor da irgendwas passiert. Das heißt, du bist sofort an eine Spezialistin gekommen, die das dann diagnostiziert hat. Ja, und wie du dann die Diagnose hattest, wie ging es dir dabei? Was hast du dir gedacht? Was hat das für dich bedeutet in dem Moment?
Ja, ich in meinem naiven Hirn habe im Kopf gehabt, also das war dann so Anfang Juni, glaube ich, dass wir da in der Praxis waren und ich habe in meinem Kopf gehabt, im Herbst gehe ich wieder in die Schule. Und ich mich hat in die Schule, weil ich mich hat nicht die Jahr verlieren. Und ich bin jetzt schon, also ich bin quasi in der Volksschule einmal zurückgestellt worden. Das heißt, ich war da jetzt schon die Öderste, wenn ich das Jahr jetzt nicht machen kann und wiederholen muss, dann bin ich nur mal 2 Jahre öder. Und es hat sich über den Sommer dann ein bisschen stabilisiert, dass ich wirklich im Mitte, Ende November in die Schule nachgefahren bin. Und ja, ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Wir haben gepackt, also in der Schule haben wir quasi von der Schule zum Internat am Berg auf und wir haben sogar ein Golfwagerl organisiert, dass ich den Berg nicht gehen muss, weil so körperliche Anstrengungen einfach schwer waren. Und sind dann mit einem Anhänger mit dem Golfwagerl nach Klosterneuburg gefahren. Und ich war, glaube ich, 2 Stunden im Internat und bin dann mit der Rettung wieder zurück noch, also Richtung Tulln auf. Ja, da haben sie sich gerecht. Sie haben sich nicht mit der Krankheit auskennt und haben gesagt, na, wir warten auf den Oberarzt und ja, der soll in 2-3 Stunden mal kommen. Und Mama hat mich dann gegen ärztlichen Rates quasi entlassen und wir sind nach Linz gefahren ins Krankenhaus, weil dort mittlerweile das eingestellt worden ist, wann ich quasi Helene Ede eingeliefert worden ist. Da sind 5 Ärzte gestanden, die aus mir anrufen, die aus meinem Fall kennt haben und die mit mir was machen können haben. Mhm. Und ja, ich glaube, ich war dann 2 Wochen im Krankenhaus, knapp 2 Wochen, ein bisschen weniger. Und das war echt, ich habe über 5 Tage 4 Stunden geschlafen. Also in 5 Tage 4 Stunden. Und dementsprechend voll die Schmerzen gehabt. Ich war komplett am Ende und das war der erste Moment. Ich bin immer gerne in die Schule gegangen. Ich liebe es, zu lernen, mich weiterzubilden. Und es war der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn Schuhige mit dem verbunden ist, dann mich hat ihn nicht in die Schule. Das war aber der Moment, der was mir so die Erleichterung gebracht hat, dass ich wirklich gesagt habe, okay, ich gehe das Jahr nicht in die Schule. Und das Jahr ist mir die Entscheidung nur leichter gefallen, dass ich einfach gemerkt habe, na, es geht nicht und das ist okay.
Also bis dorthin wolltest du eigentlich immer weitermachen. Und ab dem Zeitpunkt war dir klar, Das geht jetzt eigentlich nicht. Und weil du sagst, du hast 4 Stunden geschlafen in 5 Tagen, was war da im Spital oder warum konntest du da nicht schlafen?
Also PEM ist die Zustandsverschlechterung und Crash ist wirklich, wenn es komplett zusammenfasst eigentlich. Und
das sind jetzt alles Ausdrücke im Zusammenhang mit der Krankheit.
Genau. Okay. Mhm. Und also bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich einen Crash habe und komplett, einfach komplett zu viel da habe, dass ich mich voll übergeben muss und auch ist eben in Schlafproblemen oder einfach von keine Ahnung, ich vergleiche das mit dem, wenn Babys ganz viel rennen, weil sie mir sind, aber nicht einschlafen. Mhm. Also es war echt, ich war so fertig, dass ich nicht mehr schlafen Kinder habe. Und sie haben dann im Krankenhaus eher langsam quasi Schlafmedikamentation eingeführt, aber sie wollten nicht drüber fahren. Mhm. Darum hat es so lange gedauert, dass man wirklich jede Nacht ein bisschen gesteigert hat, bis dass man auf meine jetzige Dosis eigentlich gekommen sind. Mhm.
Und war das ein Moment, wo du dann gemerkt hast, okay, ich bin wirklich krank, das ist für länger? Hast du es da dann schon so realisiert?
Gute Frage. Ich bin vom Krankenhaus heimgekommen und bin dann danach eigentlich relativ schnell im Dezember auf Reha gewesen. Und da war es eigentlich dann der Moment, wo ich andere Mitpatienten kennengelernt habe und es mir zu dem Zeitpunkt ein bisschen schlechter gegangen ist wie sie. Und da war dann in meinem Kopf so, okay, wir haben dann Reha abgebrochen, weil es wirklich zu bald war, weil ich einfach nichts machen können habe, wo ich so gemerkt habe, okay, ich bin vielleicht wirklich krank. Also ja, das war, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so genau. Also irgendwie, also so vereinzelte Situationen war sie nur, aber so die Zeit ist für mich so langs zwischen, also.
Also ist das alles so langsam dahin gegangen?
Ja, also irgendwie ganz langsam gewesen, aber irgendwie ganz schnell, dass ich jetzt vereinzelt war, sie 2-3 Momente, aber von März bis ja, Dezember war sie, ich glaube, 4 Sachen nur, die was ich wirklich so genau erzählen kann, sonst ist es halt einfach so vorbeigerannt, die Zeit.
Mhm, mhm. Und wie ist es jetzt für dich? Ich meine, dein Leben hat sich ja sehr verändert. Wenn du jetzt in die Zukunft blickst oder daran denkst, okay, wie geht's weiter? Was denkst du da? Was kommen dir für Gedanken?
Also, die mich kennen, wissen, oder wie du gesagt hast, ich bin auf einem Bauernhof groß gewachsen. Wir machen auch Mostsaft Essig. Und ich habe, glaube ich, in der zweiten Hauptschule gewusst, ich mich hat nach Klosterneuburg entschickt. Ich habe gewusst, dass ich dann ein Jahr ins Ausland gehen mich hat und mir Betriebe ausschauen mich hat und dass ich dann nach dem Einsteigen mich hat. Also ich habe mein Leben immer geplant gehabt. Ich liebe Pläne, ich liebe Money.
Ja, das habe ich jetzt auch gesehen, wie du unsere Zeit hier geplant hast. Ja, super perfekt durchgeplant.
Ja, und plötzlich habe ich keinen Plan gehabt. Das war für mich ganz schwierig, schlimm, plötzlich nicht zu wissen, wann mache ich was. Und ich habe echt am Anfang 4 geplant und gerechnet, okay, Klosterneuburg, da fahren wir nur 3 Jahre, ich mich ja trotzdem ins Ausland gehen, ich hätte eigentlich studieren. Dann auch irgendwo gerechnet, okay, wie lange arbeiten meine Eltern nur? Und irgendwann ist das für mich, ich glaube, das war so von 3/4 Jahr, wo ich mir so gedacht habe, eigentlich hat das mit dem Podcast angefangen. Weil, also ich habe am Anfang von der Zeit habe ich gar nichts machen können, dann habe ich irgendwann zum Häkeln und Hörbücher anhören, bin ich da übergegangen. Und irgendwann habe ich die Hörbücher nicht mehr hören können, weil irgendwie alle Bücher so das ähnliche Schema haben. Die ganze Zeit Miscommunication und brauchen ewig das Zusammenkommen, dann passiert was, dann streiten sie und dann wieder das Zusammenkommen. Und das war irgendwann auch in der Mini zu Podcast übergegangen, dass ich mir die angehört habe. Und März letztes Jahr habe ich dann angefangen, dass ich ein Konzept schreibe. Aber mit dem Gedanken, ich mich ja ein Konzept schreiben, damit ich, also weil ich das wahrscheinlich brauchen werde, wenn ich in die Firma meiner Eltern einsteige, werde ich vielleicht ein Konzept schreiben, mich. Und quasi um dessen Willen wollte ich ein Konzept schreiben. Und weil ich heute halt so gerade viel Podcasts gemacht habe und mich so Audio eigentlich auch schon immer interessiert habe, habe ich mir gedacht, okay, ich schreibe eins für einen Podcast. Und am Vatertag habe ich das dann meine Eltern gesagt. Und Papas Reaktion war, ja, okay, das Cover wird quasi, machen wir mit unserer Fotografin, die was wir bei der Firma haben. Und ich so, ich soll das umsetzen? Also es war gar nicht in meinem Kopf, dass ich das wirklich mache. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, ich habe Zeit, das ist was, was ich eine Viertelstunde machen kann. Dann kann ich mir wieder eine Stunde hinlegen, dann kann ich wieder 20 Minuten was machen. Das kann ich in meinem Tempo machen, ich habe was zum Tun. Und dann haben wir gedacht, okay, kann das anfangen. Und dann ist eigentlich so mit der Zeit gekommen, dass ich mir denke, okay, es ist nicht nur Klosterneuburg, ich kann da Abenteuer machen und dort Matura nachholen. Ganz nüchtern betrachtet, brauche ich gar keine Matura. Also ja, ich möchte studieren, aber jetzt nicht, weil ich ein Studium brauche für das, was ich machen möchte, sondern weil das mein Leben möchte. Mhm. Aber da sind so viele Ideen plötzlich gekommen, mit dem, dass es okay ist, mal nicht zu wissen, was der Plan ist. dass man so viele Möglichkeiten hat und es nicht nur einen Plan gibt. Klar, Kloster Neuburg ist nur immer eine Option, dass ich da 3 Jahre quasi zurück in die Schule gehe. Ich kann genauso wie der Papa quasi in Jungsommelier quasi mit Ausbildungen machen und quasi Lehrgängen ist genauso möglich. Und darum bin ich da mittlerweile sehr offen und ich schaue, wo der Weg hingeht. Und ich glaube, das ist schon auch irgendwo durch einen Podcast entstanden.
Mhm, schön. Also, dass du von diesen Plänen abgekommen bist und da gesehen hast, es gibt dann auch was anderes. Und wenn wir jetzt gleich bei dem Podcast bleiben, ja, du hast schon erzählt, die Idee, wie du zu Zwischenton gekommen bist. Wie sieht denn so dein konkreter Tagesablauf aus, wenn du eben Podcast aufnimmst? Wie geht sich das auch alles aus mit deiner Erkrankung?
Es geht eigentlich relativ gut in dem Sinn, dass ich mir die Pausen selber einteilen kann. Also meistens nehme ich am Sonntag quasi auf und da ist oft, wenn ich merke, okay, ich bin fertiger und meine Konzentrationslänge ist nicht so lang, dann nehme ich den ersten Teil auf, dann lege ich mich hin und dann nehme ich auch öfter den zweiten Teil auf. Quasi kann man das komplett selber einteilen und das macht es eigentlich möglich, dass ich wirklich viel Pausen dazwischen mache. Also man kann es nicht sagen, weil jeder Tag anders ist, aber so circa kann ich am Vormittag 1 Stunde und am Nachmittag 2 Stunden. Mhm. Arbeiten. Klar, wenn ich jetzt mal einen Tag 4 Stunden was mache, dann kann ich am nächsten Tag vielleicht mal 1 Stunde. Oder wenn ich im Krankenhaus wieder mal einen Tag war, dann geht es am nächsten Tag auch nicht. Aber grundsätzlich bin ich mittlerweile so 1 Stunde am Tag, kann ich wirklich am Podcast arbeiten und da was machen.
Mhm. Okay. Du teilst dir das dann einfach so ein, dass es für dich passt und machbar ist. Und wie kam die Idee, dieses True Storytelling zu machen, also die Geschichten anderer so zu erzählen?
Ich glaube, das kommt daher, dass ich die Podcasts, die ich höre, sind meistens True Crime Podcasts. Und da ist es eigentlich auch so das True Storytelling, dass quasi die Podcaster selber nicht das meiste reden, weil die Täter quasi, ja, am besten Fall nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen, aber die Opfer ja auch nichts mehr sagen können. Und es oft auch einfach ausländische Fälle oder Fälle von der Vergangenheit sind, die werden immer erzählt. Und mir das eigentlich sehr taugt. Und ich so Interview-Podcasts tendenziell weniger höre, als wie einfach so Podcasts, wo was erzählt wird. Oder was ich auch gerne höre, Geschichtspodcasts. Mhm. Und da wird ja auch erzählt. Mhm. Und warum Geschichten anderer? Weil mir mit der Krankheit aufgefallen ist, dass eigentlich jeder Mensch irgendeine Geschichte, irgendwas erlebt hat und jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Und man eigentlich von jeder Person, also jetzt auch gar nicht so mit dem Podcast, weil man einfach sich selber mal ein bisschen nachdenkt, mit wem hat man in den letzten Wochen geredet? Man hat da immer irgendwo welche Geschichten dabei, wo man sich denkt, boah, da habe ich mal was mitnehmen können, das Gespräch hat man gut da. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich ja andere Geschichten erzählen möchte.
Mm, sehr schön. Ja, so erlebe ich das auch. Also ich finde das auch so, dass wenn ich mit Menschen rede, das Schönste sind die Geschichten, die das Leben schreibt und jeder hat wirklich irgendetwas zu erzählen. Wenn du jetzt so an deine Zukunft denkst, wie geht es dir dabei? Hast du Angst vor der Zukunft?
Eigentlich nicht mehr. Also eigentlich.
Also hattest du Angst?
Ja, also wir haben einmal beim ersten Reha-Aufenthalt die Aufgabe gekriegt, einen Plan, also so eine Wishlist zu schreiben mit Sachen, die was man machen möchte, wenn man wieder gesund ist. Mhm. Und da muss man sagen, auf der Reha, wo ich war, waren viele Long-Covid-MECFS-Patienten, aber auch viele andere. Und das war eben so eine gemischte Gruppe. Und ich habe die Aufgabe scheiße gefunden. Ich habe mir gedacht, okay, inwiefern werde ich gesund? Kann ich da aufschreiben, dass ich ein Marathon renne mich hat? Werde ich das jemals schaffen? Kann ich da aufschreiben, weiß nicht, dass ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe, weil ich war extrem lärmempfindlich. Ich habe die Aufgabe scheiße gefunden, weil ich mir echt, sorry für mein Wortwahl, gedacht habe, ja, keine Ahnung, ich kann mir gerade meine Zukunft nicht vorstellen. Und keiner hat mir sagen können, wann ich gesund werde. Also ist jetzt auch nicht so. Aber wenn ich irgendwie mittlerweile einfach die Gewissheit habe, ich werde insofern gesund, dass ich mein Leben so leben kann, wie ich mich habe. Mhm. Und
diese Gewissheit hast du jetzt,
genau.
Oder?
Mhm. Die ist irgendwann gekommen, dass ich mir gedacht habe, na, ich werde mein Leben, ich weiß nicht inwiefern, aber ich werde es so leben, dass ich zufrieden damit bin und glücklich damit bin. Und diese ja, Gewissheit hat mir ganz viel Angst und ganz viel Denken über die Zukunft eigentlich abgenommen.
Mhm. Ja, war schön. Es berührt mich sehr, dir zuzuhören, ja. Und es hat so den Eindruck, dass du da jetzt doch mehr so im Moment, vielleicht im Moment einfach mehr an Bedeutung bekommen hat.
Ja, das ist extrem. Also ich habe es ja gemerkt, meine Eltern haben sie auch früh damit, also klar, ich helfe da, ja, du hast dich verändert, ja, no shit, Sherlock, das muss jemanden eigentlich verändern. Aber genauso meine Eltern, aber oft werde ich ja gefragt, warum, also wie ich nur so happy sein kann und so. Und ich habe auch ganz lange mir gedacht, okay, müsste da jetzt nicht irgendwann so ein Punkt kommen, wo es nimmer geht. Aber es hat mir schau und auch meiner Familie voll geholfen, wieder so am Boden zurückzukommen, jetzt in dem Sinne, jede Kleinigkeit wertzuschätzen. Mhm. Weil ich bin nicht sterbenskrank. Ja, ich bin krank, aber ich bin nicht sterbenskrank. Ich freue mich, wenn ich eine Stunde mit meinen Freunden was machen Kinder habe oder 10 Minuten telefonieren Kinder habe. Man freut sich wieder über die ganz Kleinigkeiten. Oder wenn ich mich am Abend quasi mit meinen Eltern zum Jahr sind Aussicht gesetzt habe. Das sind so Kleinigkeiten, die was, ja, die wieder voll glücklich machen und das schau verändert, wenn du wieder mit Kleinigkeiten zufrieden bist und du nicht das Große brauchst, damit du, ja, zufrieden bist.
Hm. Ja. Ja, schön, ich kann gar nichts anderes sagen. Es ist wirklich schön, da dir zuzuhören und wie du, ja, zu dem jetzt gekommen bist und diesen Zugang dazu gefunden hast. Ich habe noch eine Frage an dich, eine letzte Frage an dich, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Gibt es einen Satz oder irgendein Mantra, das dich seit deiner Erkrankung und auch in diesem ganzen Prozess der Veränderung begleitet hat, das du dir immer wieder gesagt hast oder das vielleicht einfach so aufgetaucht ist?
Ich habe jedes Jahr quasi so einen Art Kalender, wo jeden Tag ein anderer Spruch umsteht und quasi jeden Tag einer ausgerissen wird. Also ich liebe so Sprüche, Mantra, und das wechselt bei mir voll oft. Und oft habe ich das Gefühl, dass mir echt solche Sätze und solche Glaubenssätze eigentlich, ja, kommen in dem Moment, wo ich die gerade brauche. Aber ein fixes, also ich muss gestehen, ich habe geahnt, dass die Frage kommt.
Also du hast schon meine anderen Folgen auch gehört, ja, und weißt, dass ich das immer frage.
Ja, ich habe halt in der Früh nur die neueste Folgen gehört und habe da die Frau gehört und habe gedacht, ah, die war schon öfter. Helene, denk nach. Und muss ehrlich sagen, ich glaube, ich nehme Be Kind. Mhm. Weil ich weiß nicht, von wem das kommt. Ich glaube, Emma Watson hat das mal gesagt, Lennon Norris vom Ansfahrer hat das mal gesagt. Und ich finde das eigentlich voll schade, dass, also im Englischen ist das so, be kind to yourself, be kind to people around you. Und auf Deutsch ist das dann, sei nett. Und ich habe schon gelernt, nett ist die kleine Schwester von Scheiße.
Ja, genau.
Und weiß nicht, das Kind kriegt man dann mal gesagt, sei nett, grüß nett. Und das ist so negativ behaftet. Hm. Und finde ich eigentlich voll schade, weil eigentlich dieses Be Kind im Englischen für mich voll wertvoll und besonders eigentlich ist. Und es fürs Deutsche doch nicht so was Schönes gibt. Und meine Oma hat letztens gefragt, was heißt das? Und ich so, ja, ah.
Ja, man könnte es vielleicht statt sei nett mit sei freundlich übersetzen. Ja. Da klingt es, finde ich, ein bisschen schöner und stimmiger irgendwie, ja. Mhm. Ja, dann vielen, vielen Dank, Helene, für deine Offenheit und dass du deine Geschichte geteilt hast und für unser Gespräch, ja. Und auch, dass ich hier sein darf, noch einmal. Ja, an diesem idyllischen Ort. Also ich freue mich echt, dass ich hier jetzt noch ein bisschen bleiben darf.
Ich sage danke für die Einladung. Hat mich viel gefreut, mit dir zu reden.
Danke.
Okay.
Okay.